Sie hören den Artikel Epilepsie, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 7. Juni 2006. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Teil 3: Komplikationen. Epileptische Anfälle können mit einer Reihe von Komplikationen verbunden sein, von denen die wichtigsten sind: Verletzungen oder Schädigungen, die während des Anfalles direkt durch Muskelkontraktionen eintreten. Hierzu gehören nicht selten Wirbelbrüche durch extreme Anspannung der Rückenmuskulatur, Platzwunden, Schnittwunden, Risswunden, Bisswunden. Verletzungen durch anfallsbedingte Unfälle, wie zum Beispiel das Fallen von einer Leiter, Unfälle im Straßenverkehr oder Ertrinkungsunfälle. Zunehmende Schädigung des Gehirns durch zu hohe Konzentrationen von während der Anfälle ausgeschütteten Neurotransmittern, Bahnung der Epilepsie. Ein zu großer Anstieg der Konzentration von Calcium in den Nervenzellen soll für die Schädigung verantwortlich sein. Diagnostik. An erster Stelle steht, wie bei allen anderen Erkrankungen auch, die Erhebung der Krankengeschichte, die Anamnese. Bei Epilepsiepatienten sollte hierbei neben dem familiären Auftreten von Epilepsien und anderen Erkrankungen des Nervensystems besonderes Augenmerk auf Vorerkrankungen gerichtet sein, die möglicherweise eine symptomatische Epilepsie verursachen. Dazu gehören Störungen und Risiken in der Schwangerschaft, Probleme unter der Geburt, die zu einem Sauerstoffmangel führen, Unfälle mit Schädelhirntrauma oder entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems. Laboruntersuchungen aus dem Blut dienen zum einen dem Erkennen von möglichen Ursachen symptomatischer epileptischer Anfälle wie Unterzuckerung oder Mineralstoffmangel. Zum anderen überwacht der behandelnde Arzt unter einer medikamentösen Therapie die Menge des Medikaments im Blut, also den Medikamentenspiegel oder Therapiespiegel, wie auch mögliche Nebenwirkungen, also Blutbild mit Blutplättchen, Leberenzyme, Nierenfunktion, Blutgerinnung, Calciumphosphatstoffwechsel. Durch eine Elektroenzephalographie, EEG, kann die Bereitschaft des Gehirns zu epileptischen Entladungen direkt angezeigt werden. Dazu bekommt der Patient eine Art Kappe mit Elektroden in definierten Abständen aufgesetzt, von denen über einen Wechselspannungsverstärker die elektrische Oberflächenaktivität der Hirnrinde abgeleitet wird. Zur routinemäßigen Ableitung bei der Fragestellung nach einer Epilepsie gehört die Aktivierung mit Hyperventilation und Photostimulation. Im Rahmen der Erstdiagnostik dient das EEG vor allem der Einordnung des Anfalls bzw. der Epilepsie und der Lokalisation des Herdes bei herdförmigen Anfällen. Bei speziellen Fragestellungen können auch Langzeitableitungen, beispielsweise über 24 Stunden ein sogenanntes Langzeit-EEG oder Ableitungen mit gleichzeitiger paralleler Videoaufzeichnung des Patienten, ein Videodoppelbild-EEG, durchgeführt werden. Dagegen leitet die Magnetoenzephalographie, MEG, die magnetische Aktivität des Gehirns mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung ab. Es handelt sich hierbei aber um eine sehr aufwendige, teure und neue Methode, die vor allem der exakten Lokalisation von epilepsieauslösenden Hirnarealen dient. Die zerebrale Computertomographie, CCT, ist eine spezielle Röntgenschichtuntersuchung und war das erste bildgebende Verfahren, mit dem auslösende, gröbere Veränderungen am Hirngewebe gefunden werden konnten. Seine Vorteile liegen in der schnellen Verfügbarkeit und der Wirtschaftlichkeit. Da seine Auflösung der Gewebeveränderungen am Gehirn aber anderen Methoden unterlegen ist, hat sie auch wegen der mit ihrer verbundenen Strahlenbelastung an Bedeutung verloren. In der Magnetresonanztomographie, MRT oder MRI, werden die Bilder durch wechselnde starke Magnetfelder erzeugt. Die Darstellung hat eine deutlich höhere Auflösung und einen besseren Kontrast zwischen grauer und weißer Substanz. Für spezielle Fragestellungen, insbesondere in der prächirurgischen Diagnostik, steht die funktionelle Magnetresonanztomographie, fMRI, zur Verfügung, mit der spezielle Hirnfunktionen den zugehörigen Rindenarealen zugeordnet werden kann. Bei Neugeborenen und Säuglingen kann auch eine Ultraschalluntersuchung des Gehirns durch die offene Fontanelle Hinweise auf anatomische Abweichungen gewonnen werden. Mit Positronenemissionstomographie PET, Flumazenil-PET und Single Photon Emission Computed Tomography stehen weitere Spezialverfahren zur Verfügung, mit denen vor allem epilepsieauslösende Herde genau lokalisiert und im Falle prächirurgischer Diagnostik neurologische Ausfälle durch die Operation abgeschätzt werden können. Differentialdiagnose. Da es eine Überschneidung von Symptomen zwischen den Bereichen Epilepsie und Psychosen, Depressionen gibt, werden vermehrt Fehldiagnosen bemerkt, wobei diese Entwicklung durch die beidseitige wesentlich unterschiedliche Therapie Aufmerksamkeit erfordert. Antipsychotika führen ohne Antikonvulsiva zu einer Herabsetzung der Krampfschwelle. Im umgekehrten Fall führen Antikonvulsiva eher selten zu einer Besserung der Symptomen einer Psychose. Neuropsychologie zur Epilepsiediagnostik. Es gibt Verfahren zur Testung des Gehirns der Epilepsiepatienten, mit deren Hilfe sich auch darauf schließen lässt, wo die Epilepsie sitzt, je nachdem, ob beispielsweise Verbalgedächtnis oder Figuralgedächtnis usw. betroffen sind. Dazu gibt es Tests, bei denen eine Liste von 15 Wörtern vorgelesen wird. Der Patient soll sofort danach die Wörter nennen, die ihm noch einfallen. Dies wird 5-mal wiederholt, wobei der Patient sich jedes Mal mehr Wörter als vorher merken können sollte, da es immer dieselbe Liste ist. Doch durch die Epilepsie oder durch die Medikation kann diese Fähigkeit auch eingeschränkt sein. Danach wird eine zweite Wortliste verlesen, die der Patient wiederholen soll, 1-mal. Direkt im Anschluss soll er ohne erneutes Vorlesen die erste Liste noch 1-mal nennen. Es werden dann verschiedene weitere Tests durchgeführt. Nach einer halben bis dreiviertel Stunde wird der Patient erneut nach den Worten gefragt. Zuletzt wird eine neue Liste vorgelesen und der Patient soll angeben, welche Worte in der ersten Liste enthalten waren. Dies alles dient zur Testung des Verbalgedächtnisses. Ein ähnliches Verfahren gibt es für das Figuralgedächtnis. Der Patient sieht eine Reihe von Bildern, die jeweils aus 5 Strichen bestehen, und soll danach mit 5 Stäbchen so viele davon nachlegen, wie ihm noch einfallen. Dies wird 5-mal wiederholt, wobei der Patient jedes Mal mehr Bilder behalten haben sollte. Zuletzt bekommt er eine größere Menge Bilder gezeigt und soll sagen, welche Bilder beim ersten Mal dabei waren und welche nicht. Dann werden auch semantische und phonematische Wortflüssigkeit getestet. Der Patient soll in 1 Minute alle Wörter aufschreiben, die mit einem bestimmten Buchstaben anfangen. Dies wird mit 3 verschiedenen Buchstaben wiederholt. Andererseits soll er im Anschluss in 1 Minute alle Begriffe nennen, die ihm zu einem bestimmten Thema wie Tiere oder Obst einfallen. Die Anzahlen der Wörter, die der Patient erreicht hat, werden mit Normen verglichen und dann als durchschnittlich, unauffällig oder unterdurchschnittlich auffällig bezeichnet. Mit weiteren Tests, wie möglichst schnell einen Weg aus einem Strichlabyrinth zu finden oder die Zahlen von 1 bis 25 schnell zu verbinden, können die Neuropsychologen dann Vermutungen anstellen, wo die Epilepsie den Patienten negativ beeinflusst und was zu ihrer Ortung beiträgt. Die Ergebnisse werden am Computer ausgewertet. Behandlung. Ziel der Behandlung bei Epilepsien ist die völlige Anfallsfreiheit mit möglichst wenigen oder ohne Nebenwirkungen. Bei Kindern soll durch die Therapie darüber hinaus eine unbeeinträchtigte Entwicklung gewährleistet werden. Allen Patienten soll eine Lebensform ermöglicht werden, die den Fähigkeiten und Begabungen gerecht wird. Dabei ist zwischen der Akutbehandlung eines epileptischen Anfalls und der Dauerbehandlung zu unterscheiden. Diese Therapieziele werden in erster Linie durch eine geeignete Pharmakotherapie erreicht. Mithilfe einer Monotherapie mit Valproinsäure, Carbamazepin oder einem anderen Antiepileptikum gelingt es in ca. 2/3 der Fälle, die Anfälle zu kontrollieren. Bei den übrigen Patienten spricht man von einer pharmakoresistenten Epilepsie. Der zusätzliche Einsatz weiterer Antiepileptika, eine sogenannte Add-on-Therapie, führt bei pharmakoresistenten Epileptikern, etwa 10%, zwar nur selten zur dauerhaften Anfallsfreiheit, jedoch sind Teilerfolge wie zum Beispiel eine reduzierte Anfallsfrequenz oder mildere Anfallsformen erzielbar. Bei pharmakoresistenten Epileptikern sollte ebenfalls frühzeitig geprüft werden, ob sie geeignete Kandidaten für einen epilepsiechirurgischen Eingriff sind. Die Epilepsiechirurgie kann mittlerweile bei pharmakoresistenten fokalen Epilepsien die Epilepsie heilen, wenn das epileptogene Areal im Hirn genau identifiziert werden kann und operabel ist. Die Chance auf Anfallsfreiheit durch einen epilepsiechirurgischen Eingriff liegt je nach Befundkonstellation bei 50-80%. Zu einem umfassenden Behandlungskonzept gehören auch eine Aufklärung und Beratung bis hin zur Patientenschulung, die Anleitung zur Anfallsdokumentation, gegebenenfalls durch Führen eines Anfallstagebuchs und Hilfen zur Integration in Familie, Schule, Beruf und Gesellschaft. Akutbehandlung. In der Regel ist kein Eingreifen nötig und der Anfall endet nach maximal wenigen Minuten von selbst. Viele Epileptiker empfinden es sogar als unangenehm und belastend, wenn bei einem einfachen Anfall der Rettungsdienst gerufen oder gar eine Klinikeinweisung veranlasst wird. Die nötigen Hilfsmaßnahmen bestehen regelmäßig in der Verhinderung von Verletzungen, also Abpolstern, Entfernen von umgebenden Gegenständen, kein Festhalten, kein Mundkeil. Auf jeden Fall therapiebedürftig ist der Status Epilepticus. Wenn mehrere Anfälle kurz hintereinander erfolgen, sollte dringend ärztliche Hilfe angefordert werden. Ein akuter epileptischer Anfall kann jedoch auch medikamentös durch Antikonvulsiva aus der Gruppe der Benzodiazepine unterbrochen werden. Unter diesen haben sich insbesondere Lorazepam, Diazepam, Clonazepam, Midazolam und Nitrazepam in der Akuttherapie etabliert, wobei Lorazepam die längste antikonvulsive Wirkung hat, bei gleichzeitig geringerer sedierender Wirkung als die anderen Substanzen. Sowohl für Lorazepam als auch für Diazepam gibt es Darreichungsformen, die man als Laie entweder in die Wangentasche oder den Enddarm einführen kann. Für die Dauerbehandlung sind diese Arzneistoffe jedoch weniger geeignet, da sie bei regelmäßiger Einnahme insbesondere zu einer psychischen Abhängigkeit führen können. Dauerbehandlung. Zur Vorbeugung epileptischer Anfälle haben sich in erster Linie Valproinsäure, Carbamazepin und sein Ketoanalog Oxcarbazepin etabliert. Carbamazepin gilt dabei als Mittel der Wahl zur Dauerbehandlung fokaler Anfälle, während Valproinsäure bei der Dauerbehandlung primär generalisierter Anfälle bevorzugt wird. Als Monotherapeutika stehen darüber hinaus die klassischen Breitspektrum-Antiepileptika Phenytoin, Phenobarbital und Primidon mit allerdings recht ungünstigem Nebenwirkungsprofil zur Verfügung. Eine spezielle Gruppe von Epilepsien des Kindesalters, die benignen idiopathischen Partialepilepsien, werden bevorzugt mit Sultiam behandelt. Ihre Effekte erzielen diese Arzneistoffe über eine Erhöhung der Reizschwelle durch Hemmung von Natrium-Ionen-Kanälen, also Valproinsäure, Carbamazepin, Oxcarbazepin und Phenytoin, oder durch eine Aktivierung von GABA-Rezeptoren durch Phenobarbital und sein Prodrug Primidon im Zentralnervensystem. Da die Monotherapie epileptische Erkrankungen bei einem Teil der Patienten nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führt, kann eine Therapie unter Verwendung eines Zusatztherapeutikums mit ergänzendem Wirkmechanismus erwogen werden. Als Zusatztherapeutika haben sich die GABA-Analoga Gabapentin, Tiagabin und Vigabatrin, welche die GABA-Konzentration im Gehirn erhöhen, etabliert. Alternativ stehen die ionenkanalhemmende Succimide, Mesuximid und Etosuximid, Lamotrigin, Felbamat und Topiramat zur Verfügung. Nach längerer Zeit der Anfallsfreiheit, wenigstens 2 Jahre, kann in Abhängigkeit vom Risiko des Wiederauftretens von Anfällen und den möglichen psychosozialen Auswirkungen erneut auftretender Anfälle einerseits und den wahrgenommenen Beeinträchtigungen durch die Therapie andererseits auch ein ausschleichendes Beendigen der medikamentösen Therapie erwogen werden. Zahlreiche Studien haben das Risiko des Wiederauftretens von Anfällen nach Beendigung der Medikamentenbehandlung untersucht. Zusammengefasst besteht eine Chance von etwa 70% für eine dauerhafte Anfallsfreiheit ohne Medikamente, wenn eine Anfallsfreiheit von 2 bis 5 Jahren bestand, nur ein Anfallstyp bestand und eine normale Intelligenz und normaler neurologischer Befund besteht und sich das Elektroenzephalogramm unter der Therapie normalisiert hat. Sonstige Methoden der Epilepsiebehandlung. Alternative pharmakologische Maßnahmen. Neben den im eigentlichen Sinne krampfunterdrückenden Arzneistoffen gibt es für verschiedene schwer behandelbare Epilepsien noch weitere medikamentöse Behandlungsansätze. Beim West-Syndrom hat sich die Behandlung mit ACTH, ein adrenkortikotropes Hormon aus der Hirnanhangdrüse, das die Nebennieren zu vermehrter Produktion von Cortison stimuliert, oder Corticosteroiden direkt als wirksam erwiesen. Diese nebenwirkungsreiche Behandlung, zum Beispiel Bluthochdruck, Verdickung der Herzmuskulatur mit eingeschränkter Pumpfunktion, Nierenverkalkung, Diabetes mellitus, wird auch beim Landau-Kleffner-Syndrom, der myoklonisch-astatischen Epilepsie und dem Lennox-Gastaut-Syndrom mit unterschiedlichen Erfolgsaussichten eingesetzt. Die Beobachtung, dass bei epilepsiekranken Kindern mit Heuschnupfen eine Injektion von Immunglobulinen zu einer Verbesserung des Anfallsleidens führte, hat dazu geführt, auch diese systematisch anzuwenden. Warum Immunglobuline bei Epilepsie überhaupt wirksam sind, ist noch unklar. Auch fehlen noch Kriterien, die bei der Vorhersage helfen, bei welchen therapieschwierigen Epilepsien diese Therapie erfolgsversprechend ist. Eine Übersichtsarbeit, die 24 Studien zusammenfasste, konnte bei erheblich unterschiedlicher Behandlungsdauer und Dosierung in den einzelnen Behandlungen insgesamt eine Anfallsfreiheit von etwa 20% und eine Reduktion der Anfallshäufigkeit von etwa 50% zeigen. Ketogene Diät. Ausgehend von der seit Jahrhunderten bekannten Erfahrung, dass bei Menschen mit Epilepsie Fasten vorübergehend zu einer Anfallsfreiheit führte, wurde seit 1921 mit einer Diät mit sehr hohem Fett- und geringem Kohlehydrat- und Eiweißanteil zur Erzeugung einer anhaltenden Stoffwechsellage mit überwiegender Fettverbrennung und Bildung von Ketonkörpern, Ketose, der biochemische Effekt des Fastens imitiert. Diese sogenannte ketogene Diät erwies sich bei Epilepsiepatienten als effektiv. Der genaue Wirkmechanismus ist dabei bis heute nicht geklärt. Zahlreiche Studien konnten aber zeigen, dass etwa ein Drittel der behandelten Patienten anfallsfrei werden und etwa ein weiteres Drittel eine deutliche Reduktion der Anfälle um mindestens die Hälfte erfährt. Sie ist aus praktischen Gründen besonders gut für Kinder von 1 bis 10 Jahren geeignet, aber auch bei Jugendlichen und Erwachsenen wirksam. Am besten scheinen myoklonische und atonische Anfälle, weniger gut generalisierte tonisch-klonische und fokale Anfälle und am schlechtesten Absorzen anzusprechen. Die Diät soll normalerweise 2 Jahre lang durchgeführt werden. Bei einem Teil der Patienten hält der erzielte Effekt über die Beendigung hinaus an. Als Nebenwirkungen können zu Beginn Erbrechen, Durchfall, Verstopfung und Diätverweigerung auftreten. Insbesondere bei zusätzlichen akuten Erkrankungen kann sich eine Übersäuerung des Körpers einstellen. Das Risiko für die Bildung von Nierensteinen ist erhöht. Häufig zeigt sich auch eine teilweise massive Erhöhung der Blutfettwerte. Die mögliche Langzeitauswirkung auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen lässt sich nicht abschätzen. Besonders bei schwer verlaufenden Epilepsien stellt die ketogene Diät eine wirksame Behandlungsalternative dar. Epilepsiechirurgie. Wenn trotz optimaler Wahl der Antiepileptika in höchster ertragbarer Dosierung keine befriedigende Anfallskontrolle erreicht wird, die Auswirkungen der Anfälle auf die Lebensqualität und die Nebenwirkungen der Medikamente auf die geistigen Fähigkeiten und das Verhalten sehr gravierend sind und eine strukturelle Läsion des Gehirns als ursächlich für die Anfälle nachgewiesen werden kann, kommt auch eine chirurgische Therapie des Anfallsleidens in Frage, die sogenannte Epilepsiechirurgie. Hierzu muss in sorgfältigen und ausgedehnten Untersuchungen vor dem Eingriff das anfallsauslösende Areal exakt lokalisiert und die funktionelle Beeinträchtigung nach Verlust des entsprechenden Hirngewebes abgeschätzt werden.